Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Der Krieg in der Ukraine hat die Märkte weiter fest im Griff und außerdem steht diese Woche auch noch der FED-Zinsbescheid aus. Was das mit den Einzelwerten macht, darüber spreche ich jetzt mit Alfred Maidon. Hi Alfred.
Hallo, schön.
Ja, ich darf ja heute den Marco vertreten, deswegen haben wir jetzt das Vergnügen und wir starten mit dem DAX. Der hat ja am Montag den Sprung über die 14.000-Punkte-Marke gemacht, heute aber auch wieder abgegeben. Wie geht die Reise weiter?
Ja, also eines ist schon mal klar. Das Einzige, was man sicher sagen kann, es wird schwankungsfreudig, sprich volatil bleiben. Das ist die einzige Prognose, die man sicher treffen kann. Die Richtung schwierig. Ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass wir die Tiefstände oder nahe der Tiefstände, dass wir das schon gesehen haben. Im Moment ist es auch noch so. Wir haben dieses Tief nicht mehr unterschritten, aber dennoch die Schwankungen extrem hoch. Wir hatten ja diesen riesen Kurssprung beim DAX um 8%. Davon haben wir jetzt einen Großteil schon wieder abgegeben. Klar ist, die Märkte sind Headline-getrieben, von Überschriften geprägt und je nachdem, welche Entwicklung gerade genommen wird, geht es in die eine oder andere Richtung. Aber was ganz wichtig ist, was sich verbessert hat, ist ja immer so, dass am Anfang einer Krise oder sogar eines Krieges ist die Unsicherheit riesengroß. Keiner weiß, wie schlimm das wird. Und diese Unsicherheit gefällt dem Markt überhaupt nicht. Jetzt ist man zumindest so weit, dass man ungefähr abschätzen kann, wie groß das Ausmaß dieser Krise ist. Und das ist zumindest so ein bisschen beruhigend. Und letztendlich glaube ich zumindest, dass irgendwann geht jede Krise vorbei, jeder Krieg. Die Frage ist, wie lange es dauert. Aber meiner Ansicht nach macht das jetzt keinen Sinn mehr, seine Aktien zu verkaufen. Und im Gegenteil, man hätte sie natürlich eher verkaufen müssen, aber niemand hat damit rechnen können. Insoweit heißt es jetzt, finde ich, durchhalten oder vielleicht sogar die eine oder andere Kaufchance suchen. Mhm. Gibt es ja genug gerade.
Ja, also das hat man ja auch gesehen, dass da einige Schnäppchenjäger unterwegs waren.
Ja, klar. Hier sehen wir übrigens nochmal den Nasdaq 100, Technologieaktien besonders stark unter Druck. Da haben wir jetzt auch neue Jahrestiefstände gemacht. Sind auch per Definition im Bärenmarkt, also 20% Kursverlust. Das ist natürlich nicht schön, aber auch hier sehe ich das ganz genauso. Tatsächlich gibt es eher jetzt ein paar gute Kaufgelegenheiten. Man muss natürlich einen langen Atem haben und auch gute Nerven in den nächsten Tagen, vielleicht sogar in den nächsten Wochen. Aber es macht jetzt keinen Sinn, auf diesem Niveau noch rauszugehen aus dem Markt. Man muss natürlich, und das ist ganz wichtig, auch so ein bisschen auch die richtigen Aktien suchen, aber da habe ich einfach mitgebracht.
Ja. Und du hast uns auch noch eine Grafik mitgebracht.
Ja, das ist ganz interessant. Wir hatten ja jetzt in diesem Jahr wirklich einen rabenschwarzen Jahresauftakt. Das ist die Performance der ersten 48 Handelstage. Da waren wir in diesem Jahr beim S&P bei ungefähr 12% Minus. Das ist das viertschlechteste Jahr seit 1928, also die ersten 48 Tage. Und man sieht, in den anderen schlechten Jahren, die wir hatten, also 2009 war das allerschlechteste, die ersten 48 Tage dunkelrot, aber ab Tag 49 bis zum Jahresende ging es dann kräftig nach oben, sowohl 2009 als auch 2020, als auch 1935 und auch 1933. Und vielleicht sehen wir jetzt eine ähnliche Entwicklung, dass tatsächlich nach einem extrem schlechten Jahresauftakt der Rest des Jahres besser wird. Und zwar deutlich besser.
Ja, lass uns auf den Hang Seng schauen. Der Aktionär hat geschrieben, dass vor allem jetzt im Nasdaq 100 die China-Aktien auch ordentlich abgestraft wurden. Wie beurteilst du das jetzt beim Hang Seng?
Sieht man hier ganz gut, dieses Abstrafen. Der Hang Seng ja schon seit Jahresanfang sehr schwach und jetzt gab es die letzten Tage, also gestern und heute, nochmal einen massiven Ausverkauf. Das sind die letzten 5 Jahre. Wir sind jetzt auf einem, glaube ich, 7- oder 8 Jahrestief. Das ist schon bemerkenswert. Das hat viele Gründe. Und jetzt aktuell kommt natürlich noch dazu, dass in China ja teilweise wieder Lockdowns sind, in einigen Regionen, in Shenzhen zum Beispiel. Und das ist natürlich schwierig, weil ja China die Null-Covid-Strategie hat. Also sobald irgendwo die Zahlen auch nur ein bisschen ansteigen, wird sofort ein harter Lockdown gemacht. Und das ist, ja, die Frage ist, wie viele Regionen das noch trifft. Und das ist in China besonders dramatisch. Man sieht es hier ganz gut. Ich habe mal die Impfquoten mitgebracht. Ich war wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Das hier ist die Impfquote in Neuseeland. Das ist ähnlich auch in Europa. Da sieht man die Altersstufen und blau sind geimpft und rot sind die Ungeimpften. Und je älter die Bevölkerung wird, desto höher ist der Anteil der Geimpften. In Hongkong ist es genau andersrum. Ich bin wirklich erschrocken, dass die über 80-Jährigen, dass da 70% nicht geimpft sind. Und diese gestrichelten Linien, das sind die geimpft sind mit dem chinesischen Impfstoff, der ja auch nicht so wirksam ist gegen Omikron. Also das ist schon dramatisch. Wenn in China wirklich Covid mal richtig ausbricht, dann wird es da doch sehr unangenehm, sagen wir mal so. Mhm.
Alibaba hast du uns auch mitgebracht. Die wurde ja am Montag auch, also deutlich abgegeben, fast 10%. Was redest du jetzt den Anlegern aussetzen? Oder?
Ja, schwierig. Ich bin ja ohnehin, ich habe schon lange gesagt, dass ich Alibaba jetzt nicht unbedingt haben möchte, weil die Firma hat auch mit dem Wachstum schon Probleme gehabt in letzter Zeit. Und dann gab es ja viele Schwierigkeiten, auch die Sorge, dass eventuell der Handel ausgesetzt wird in den USA, überhaupt von chinesischen Firmen. Also diese Problematik, jetzt kommt auch noch tatsächlich Covid dazu, wobei ja eigentlich Alibaba ein Profiteur von einem massiven Corona-Ausbruch wäre als E-Commerce-Anbieter. Aber dennoch würde ich mich hier erstmal bedeckt halten, denn wir sind jetzt tatsächlich auf das Niveau zurückgefallen von 2016. Klar, da kann man natürlich jetzt sagen, jetzt kann es wieder nach oben gehen, aber das hat man bei Alibaba schon relativ häufig gehört in letzter Zeit. Und ich würde China-Aktien tatsächlich jetzt nur noch sehr, sehr ausgewählte Titel nehmen und zu denen gehört Alibaba nicht unbedingt.
Du hast den Corona-Ausbruch angesprochen. Der hat ja auch einen Zulieferer von Apple negativ beeinflusst. Da wird ein Werk jetzt geschlossen. Was denkst du, ist das jetzt langfristig schlecht für das Unternehmen?
Ja, gut ist es natürlich nicht, klar. Also kurzfristig ist es nicht gut, aber tatsächlich, es geht um ein Werk von Foxconn, das in dem Bereich Shenzhen ist, wo ja dieser harte Lockdown ist, aber angeblich kommen oder offensichtlich kommen aus diesem Werk nur um die 20% der Bauteile für das iPhone und auch für die Apple Watch und bei den anderen, beim iPad ist es sogar noch deutlich weniger. Und es ist ja noch unklar, der Lockdown ist erstmal eine Woche, wie lange der noch verlängert wird, ob er überhaupt verlängert wird. Und Foxconn hat auch gesagt, man kann Teile der Produktion auf andere Werke auslagern. Also das ist eher ein kurzfristiger Effekt und da würde ich das bei Apple sogar eher als Kaufgelegenheit sehen, auch wenn wir natürlich jetzt hier die 200-Tage-Linie sogar unterschritten haben. Aber im Grunde hat sich die Aktie von Apple ja in dem ganzen Umfeld, was wir in den letzten Wochen haben, ja extrem gut gehalten. Klar, jetzt gab es diese Sondersituation, aber das ist für mich eigentlich eher eine Kaufchance, denn tatsächlich die langfristigen Auswirkungen sind doch eher begrenzt. Es sei denn, und das kann natürlich immer passieren, dass in China insgesamt das noch weiter schlimmer wird und die Lockdowns sich verstärken, verschärfen.
Wie beurteilst du das bei BYD?
Das ist ähnlich schlimm, sogar noch schlimmer als bei Apple, weil nämlich BYD den Hauptsitz in Shenzhen hat, also genau in der Stadt, die vom Lockdown betroffen ist. Und das ist besonders ärgerlich, weil BYD sich lange Zeit sehr gut gehalten hat und eigentlich ja auch ein Gewinner der Situation ist, weil durch die gestiegenen Energiepreise, Ölpreise, vor allen Dingen durch die gestiegenen Benzinpreise natürlich die Verlockung größer ist, sich ein Elektroauto zuzulegen, weil man natürlich dann nicht mehr tanken muss. Aber tatsächlich, erst gab es letzte Woche die Gerüchte, oder dass der Firmenchef zurücktritt, was nicht stimmt. Er ist nur zurückgetreten von einer kleinen Tochterfirma im Rahmen einer internen Umstrukturierung. Jetzt das Problem mit Shenzhen, mit dem Lockdown, das ist natürlich nicht schön. Aber auch hier ist nicht klar, wie lange dieser Lockdown dauern wird. Wenn er nach einer Woche vorbei ist, dann sind die Auswirkungen minimal. Und ich rate auch hier in dem Fall tatsächlich sogar dazu, wer mutig ist, kann sogar jetzt auf diesem Niveau zugreifen. Ich habe ja auch schon bei Kursen um 25 zum Kauf geraten. Darum an den langfristigen Perspektiven von BYD hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, diese aktuellen Ereignisse, diese Überschriften, diese News überdecken so ein bisschen das Fundamentalbild. Da habe ich nämlich auch noch eine Grafik mitgebracht, da sieht man das ganz gut. Das hier sind die Verkaufszahlen vom Januar und zwar weltweit und da sieht man, dass BYD im Januar mit Abstand der größte Verkäufer von Elektroautos war mit 93.000. Im Februar waren es dann, ich glaube, 88.000, da wird man auch die Nummer 1 gewesen sein. Man hat deutlich mehr verkauft als Tesla und selbst wenn man BYD verkauft ja Elektroautos und Plug-in-Hybride, ungefähr Hälfte, Hälfte. Wenn man die Hälfte davon nimmt, ist man immer noch auf Augenhöhe mit Tesla im Januar. Und das ist schon, ja, schon ganz gut. Und man muss immer berücksichtigen, Tesla verkauft seine Autos weltweit und BYD im Moment noch fast ausschließlich in China. Man hat jetzt die ersten Autos nach Norwegen geliefert, Australien und andere Länder. Und da ist noch viel Wachstumspotenzial da. Also wer so ein bisschen den langen Horizont hat und so ein bisschen diese kurzfristigen Negativ-News verdrängen kann, der kann sich da auch mal überlegen zuzugreifen.
Auf der Grafik war Volkswagen ganz unten zu sehen, aber die haben am Montag profitiert von einigen Dingen, also positiver Kommentar von JP Morgan zum Beispiel und auch da die Meldung, dass die Tankpreise gesenkt werden sollen, wieder die an der Tankstelle und auch sehr gute Geschäftszahlen,
die am Markt gut ankommen. Die Zahlen waren sehr gut, wobei es natürlich immer der Blick zurück. Das letzte Jahr lief natürlich auch außerordentlich gut für alle Autobauer, für Volkswagen besonders gut. Einmal mehr hat Porsche dazu beigetragen in erster Linie. Aber nach vorne raus gibt es doch einiges an Wolken. Auch jetzt aktuell tatsächlich ist Volkswagen von dem Lockdown in China auch betroffen. Nicht von dem in Shenzhen, sondern ich habe den Namen der Stadt vergessen. Es gibt noch eine zweite Stadt, wo ein harter Lockdown ist. Und da hat ausgerechnet Volkswagen zusammen mit seinem chinesischen Partner auch ein Werk, was jetzt geschlossen werden musste. Aber auch hier gilt, das kann man relativ schnell wieder aufmachen. Das ist nur ein temporäres Problem. Problematisch ist es vielmehr, der schnelle Umstieg zum Elektroauto, gerade in China, da bleibt Volkswagen so ein bisschen auf der Strecke. Und das zeigen auch aktuelle Zahlen, die ich mal mitgebracht habe. Die sind nämlich wirklich mal spannend. Volkswagen verkauft ja in China vor allen Dingen den ID4, den SUV, den Elektro-SUV. Jetzt mittlerweile auch den ID3. Aber insgesamt von dieser ID-Gruppe, von der Elektroauto-Abteilung, da sieht man mal die Verkaufszahlen. Und man sieht hier einen massiven Anstieg bis zum November. Und dann, obwohl der Dezember ja eigentlich der beste Monat des Jahres ist, gab es hier schon einen kleinen Rücksetzer. Und im Januar und Februar sind die Zahlen nochmal zurückgegangen. Und das ist natürlich nicht gut in einem Markt, in dem ich ja eigentlich wachsen will, wenn da meine Verkaufszahlen zurückgehen. Das liegt natürlich so ein bisschen auch an Produktionsproblemen, die Volkswagen hat. Aber dennoch, das ist mehr als ein Warnsignal, dass Volkswagen vielleicht den Riesenerfolg, den man ja mit Verbrennern in China hatte, im Elektrobereich nicht wiederholen kann. Und das ist natürlich wichtig. Wenn man das nicht schafft, dann hat man ein Problem. Denn Volkswagen verkauft 40% seiner Autos in China.
Ich muss mich nochmal korrigieren. Ich habe gerade gesagt, die Tankpreise sollen runtergehen. Ich meine natürlich die Bezuschussung. Ist mir gerade noch eingefallen. Aber lass uns.
Ja, kommt ja aufs Gleiche raus.
Ja. Sonst lass uns gerne auch über Tesla sprechen. Die waren vorhin in der anderen Grafik auf Platz 2. Und das Werk bei Berlin soll bald eröffnet werden. Und 2 Wochen später sollen auch die ersten Autos ausgeliefert werden.
Genau, es geht schon in ein paar Tagen los, glaube ich. Also vielleicht eine gute Woche noch. Ja, das hat der Aktie natürlich jetzt nicht großartig geholfen, zumal das ja auch erwartet war. Alles andere wäre ja auch nicht schön gewesen, wenn das Werk nicht aufmachen würde. Man braucht das unbedingt, um die hohe Nachfrage, die man hat, auch bedienen zu können. Ich habe jetzt auch die ersten Model Y auf der Straße schon gesehen in den letzten Tagen. Ist wirklich ein schickes Auto. Genau, das soll ja in erster Linie in Grünheide produziert werden. Wie gesagt, das hat der Aktie nicht viel geholfen. Auch Tesla leidet unter dem Marktumfeld, aber auch hier gilt, dass ja Tesla als reiner Elektroautoanbieter natürlich ein Gewinner ist, der doch enorm gestiegenen Benzinpreise. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin der Meinung, dass es natürlich hilft, umzusteigen. Also ich habe es mal ausgerechnet, bei Benzinpreisen von 2,25 Euro für Benzin, wie wir sie jetzt haben. Ein Tesla Model 3 verbraucht 15 Kilowattstunden. Das sind umgerechnet 4,50 Euro. Dafür kriegt man gerade mal 2 Liter Benzin. Also eigentlich ist das Model 3 im Moment ein 2-Liter-Auto. Und das ist natürlich, da spart man schon einen ganzen Haufen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Nur im Moment ist halt das Problem, dass Tesla die Stückzahlen, die man verkaufen kann, gar nicht liefern kann. Und natürlich hat Tesla auch ein Problem, das hat auch Elon Musk gerade nochmal gesagt, tatsächlich mit höheren Preisen für Rohstoffe, mit höheren Logistikkosten, die natürlich alle haben und unter denen auch Tesla leidet. Aber Tesla hat diese sehr gute Position, dass man in der Lage ist, aufgrund der hohen Nachfrage auch die Preise zu erhöhen. Man hat jetzt in China innerhalb von einer Woche 2-mal die Preise erhöht für Model 3 und Model Y. Und insoweit ist man da in einer sehr komfortablen Lage. Und ich sehe auch hier das aktuelle Niveau eher als Einstiegschance.
Dass du Leihwand in der Sendung hattest, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Was hat sich seitdem bei dem Unternehmen getan?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man die Leihwand oder Livent ausspricht. Es könnte aber Leihwand auch sein. Ich muss das nochmal nachschauen.
Mir auch nicht sicher. Kommentiert bestimmt nachher jemand.
Genau, das werden wir vielleicht in den Kommentaren. Wer es weiß, ne, bitte schön schreiben die phonetische Schreibweise, Ausdrucksweise. So, die Aktie hat sich in den letzten 4 Wochen, wie man hier sieht, so gut wie gar nicht bewegt. Bewegt sich eigentlich seit diesem Jahr kaum und seitwärts in dieser Range. Das ist eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, denn in dieser Zeit, und vielleicht zeigen wir es einmal, ist der Lithiumpreis extrem gestiegen. Haben wir den Lithiumpreis? Müssten wir eigentlich haben? Haben wir nicht? Okay. Doch, ja. Da ist er. Jahresanfang war ungefähr November, Dezember, ungefähr hier. Da war Jahresanfang und seitdem hat sich der Lithiumpreis nochmal verdoppelt. Wir sind jetzt bei 493 Huan. Das sind umgerechnet ungefähr $77.000. Und ja klar, das ist natürlich rekordhoch. Man sieht, der Lithiumpreis ist seit Sommer letzten Jahres entweder gleich geblieben oder gestiegen. Und das hat sich auf die Aktienkurse der Lithiumaktien überhaupt nicht ausgewirkt. Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Können wir auch zurückgehen?
Mhm. Können wir auch. Jetzt sind wir eins zu weit zurück.
denn die Aktie hat im letzten Jahr sich relativ schön entwickelt, aber tatsächlich hier gab es die Korrektur. Und jetzt geht es eigentlich nur seitwärts. Für mich auch eine absolut gute Einstiegsgelegenheit, denn Livent hat jetzt auch gute Zahlen vorgelegt vor einer guten Woche, hat nochmal den Produktionsausbau bestätigt, hat einen weiteren Produktionsausbau angekündigt. Also man will die Kapazitäten in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln. Und ja, das ist natürlich gut, das können viele andere nicht. Und so insoweit diese hohe Lithium-Nachfrage, die wir in den nächsten Jahren auch noch sehen werden, die Preise werden sehr wahrscheinlich oben bleiben und nicht wieder zurückfallen wie im Jahr 2017. Das ist nämlich keine Spekulationsblase, sondern echte Nachfrage. Und da ist Livent als einer der wenigen reinen Lithium-Anbieter an der Börse natürlich erste Wahl.
Jinko Solar hast du uns auch Standard Lithium kommt zuerst.
Genau, nochmal Lithium, Standard Lithium, auch hier ähnliches Bild, fast der identische Chart, starker Anstieg, Korrektur und seitdem eigentlich seitwärts, leicht abwärts. Da gab es ja einen Shortseller-Angriff, der ist meiner Ansicht nach komplett widerlegt worden. Jetzt gab es die Meldung, dass es mit LANXESS weitergeht, mit dem Partner, mit dem deutschen Chemiekonzern. Allerdings, und das ist eigentlich sogar für Standard Lithium ganz gut, LANXESS gibt quasi alles an Standard Lithium ab. Man kann sich beteiligen, man muss es aber nicht. Man will nur das Lithium etwas günstiger haben unter Marktpreisen. Und Standard Lithium kann jetzt also quasi mit seinem neuen Partner Koch Industries Vollgas geben. Und da bin ich mal gespannt. Auch hier spielen Lithiumpreise eine wichtige Rolle, denn man hat bei seinen beiden Lithiumprojekten zwei Machbarkeitsstudien, also vorläufige Machbarkeitsstudien. Da werden Lithiumpreise angenommen zwischen 13.000 und 15.000 Dollar. Und wir haben es ja gerade gesehen, wir sind aktuell bei 77.000 Dollar. Also diese Preise sind viel zu niedrig. Und wenn man die nur verdoppeln würde, kommen natürlich ganz andere Werte raus. Und da glaube ich, das ist längst noch nicht drin, im Aktienpreis nicht und in den Projektpreisen auch nicht. Also auch hier gilt, das sehe ich eher als sehr gutes Kaufniveau.
Jetzt aber Jinko Solar. Warum hast du uns die mitgebracht?
Ja, hatte ich in der letzten Woche, glaube ich, auch schon dabei. Da hatten wir gerade diesen Ausbruch. Das war in der Zeit, als Solar- und Windaktien wirklich massiv zugelegt haben, innerhalb kürzester Zeit. Dieser Anstieg ist jetzt komplett wieder abverkauft worden. Die Erklärung liegt meiner Ansicht nach im Ölpreis. Das war ein Grund, warum Solar- und Windaktien so stark gestiegen sind. Der stark gestiegene Ölpreis, der nochmal verdeutlicht hat, dass diese starke Ölabhängigkeit vielleicht gar nicht so gut ist. Gerade für uns in Deutschland nicht, da wir unser Öl und Gas in erster Linie aus Russland beziehen und dass die langfristige Lösung ganz sicherlich die Erneuerbaren sind. Kurzfristig natürlich nicht, ich kann die Kapazitäten nicht so schnell hochfahren, langfristig schon. Das wurde gespielt an der Börse und jetzt sind die Ölpreise wieder gefallen, wenn auch nicht so stark, wie sie vorher gestiegen sind und diese Aktien wurden wieder verkauft. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn dieser Gedanke oder dieser politische Wille, den man jetzt hat, dass man die Erneuerbaren stärker fördern wird, dass man sie massiv ausbauen will, der ist ja nicht vorbei, nur weil der Ölpreis wieder 10 Dollar gefallen ist, sondern der wird meiner Ansicht nach langfristig bleiben und davon werden die Aktien aus diesem Sektor langfristig profitieren. Und das hier war meiner Ansicht nach eher der Auftakt einer langfristigen Aufwärtsbewegung als ein Strohfeuer. Jetzt sieht es natürlich mehr nach Strohfeuer aus, aber die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, wie es da weitergeht. Ich bin der Meinung, dass es wirklich ein langfristiger Trend ist, dass wir jetzt eine beschleunigte Energiewende bekommen. Die ist auch dringend nötig.
Gehen wir von Energie hin wieder zu Impfstoffen. Wir haben vorhin gesagt, die Corona-Lage verschlimmert sich wieder, auch besonders in Asien. Was bedeutet das für BioNTech?
Ja, das hilft natürlich erstmal. Klar, der Gedanke an der Börse ist immer ganz einfach. Wir haben Corona verstärkt in China, wir brauchen mehr Impfstoff. Wir haben es ja gesehen, die Leute sind relativ wenig geimpft, gerade die Älteren, komischerweise. Sofort werden Impfstoffaktien wieder gekauft. Die Frage ist tatsächlich, ob die Chinesen jetzt ausgerechnet bei BioNTech den Impfstoff einkaufen werden, den sie vielleicht brauchen, ob sie überhaupt massiv impfen werden oder weiterhin mit Lockdowns arbeiten, das weiß man alles nicht. Insoweit hat sich an meiner grundsätzlichen Meinung, dass ich Impfstoffaktien im Moment nicht haben oder vielleicht sogar gar nicht mehr haben möchte, nichts geändert. Denn ich glaube eigentlich, dass wir die Pandemie auch, ich will nicht sagen ohne Impfstoff, aber es geht ja darum, ob jetzt dieser Trend zu mehr Impfstoffen, ob der immer weitergeht. Und das glaube ich eben nicht. Das glauben viele Marktteilnehmer auch nicht. Darum sind ja alle Impfstoffaktien relativ stark gefallen in den letzten Monaten. Und das, glaube ich, ist wirklich nur ein Strohfeuer. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung, aber so heißt ja auch die Sendung.
Ja, das stimmt. Ja,
so ist es.
Also meinst du, BioNTech wird gar nicht mehr auf die alten Hochs wieder aufsteigen?
Das kann ich mir wirklich nur sehr schwer vorstellen. Also mich würde es schon wundern, wenn es überhaupt nochmal so einen richtigen Aufwärtstrend gibt, denn dass wir nochmal so eine richtige Impfeuphorie, ist ein komisches Wort, aber dass wir sowas bekommen, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Und dann kommen natürlich noch dazu, es gibt ja während des letztes Jahr im Frühjahr war ja BioNTech quasi, konnte man alleine, war man fast alleine auf dem Markt. Jetzt gibt es ja viele andere Hersteller. Gut, Moderna gab es damals auch schon, aber jetzt gibt es aber Neva noch und es kommen noch weitere auf den Markt. Also die ganz rosigen Zeiten für BioNTech sind sicherlich vorbei.
Und was machen die Leute, die investiert sind?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also sagen wir so, ich habe ja nie zum Kauf geraten. Also vielleicht spekulativ mal, aber als Langfristinvestment eignet sich das nicht. Also klar, traden kann man mit der Aktie super. Man sieht es ja hier, die Schwankungen sind enorm. Also wer sie hat, ja, kann ich jetzt schwer was zu sagen. Ich will jetzt auch niemandem raten zu verkaufen, denn wer die Aktie gekauft hat, wird ja Gründe dafür gehabt haben. Und wenn die nicht meinen entsprechend, dann muss er dann auch sich überlegen, wie es dann weitergeht.
Ja. Alfred, der letzte Wert für heute. Also wir machen zwar zum ersten Mal zusammen die Sendung, aber ich weiß, dass du Warta immer gerne mit dabei hast.
Ja, immer gerne. Wobei, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, dann wäre es besser gewesen, wenn man sie nicht dabei gehabt hätte. Aber auch hier hat sich an meiner Meinung überhaupt nichts geändert. Auch wenn der Kursverlauf nicht so war, wie man das oder wie ich mir das auch vorgestellt habe, gebe ich ganz offen zu. Man muss aber tatsächlich sagen, in letzter Zeit, so in den letzten Wochen, hat sich die Aktie relativ stabil gehalten, was ganz erstaunlich ist. Und ich warte ja immer noch auf den großen Befreiungsschlag, der dann kommen wird, wenn Warta eine Partnerschaft mit einem Autokonzern eingehen wird. Und ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Es gab jetzt also mehr als ein Gerücht, dass Warta in Rumänien eine Fabrik bauen wird für die Fertigung von den großen Batteriezellformaten, die man eben dann für Elektroautos verwenden kann. Man ist offensichtlich da schon dabei, sich zu informieren, man führt auch schon Gespräche. 1 Milliarde Euro sollen investiert werden, das wäre schon eine ordentliche Fabrik und da bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis da Meldungen kommen. Denn wenn man eine Fabrik plant in der Größenordnung, dann wird man sicherlich auch schon jemanden haben, der die Batterien kauft, sonst würde man das nicht tun. Und da ist einiges zu erwarten und zu erwarten. Und auch hier gilt, das Niveau finde ich höchst attraktiv. Und tatsächlich, es sieht so aus, als wenn sich die Aktie relativ stabilisiert hat. Und wenn jetzt da tatsächlich mal eine Meldung kommt und ich rechne damit eigentlich fast täglich, dann bin ich mal gespannt, was die Aktie macht. Das ist eigentlich ganz gut, dass so eine Meldung mit einem Partner nicht in einer Börsenphase kommt, wo gerade alles, auf Deutsch gesagt, den Bach runtergeht, denn dann verpufft das meistens. Vielleicht warten wir noch einfach ab, bis die Börse wieder etwas freundlicher ist.
Hast du trotzdem eine Idee, wer ein Partner sein könnte, wer in Frage kommt?
Für mich ist es ganz oben auf der Liste Mercedes. Das ist, glaube ich, der Partner, der es sein wird. Da deutet ganz viel drauf hin.
Okay. Alfred Maidon, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an Maidons Meinung und bis Donnerstag.